So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ja, seid willkommen an diesem Morgen, ihr Lieben. Die letzten zwei Tage bin ich richtig viel Auto gefahren. Bestimmt so die 1000-Kilometer-Marke geknackt. Bin sehr viel unterwegs gewesen, war aber die ganze Zeit Beifahrer. Zum Teil ein unterhaltsamer Beifahrer, zum Teil ein müder Beifahrer. Zum Teil vielleicht auch ein anstrengender Beifahrer. Eine gute Sache mit viel Austausch. Mein Weg führte mich gen Norden. Und ich war gestern als Tagesgast bei der Männerkonferenz in Bad Gandersheim. Das war schon ein besonderes Erlebnis, so mit 800 Männern nebeneinander zusammen im Lobpreis zu stehen. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Sache. Ist natürlich grundsätzlich eine Frage von Menschen, dass Menschen Gott ehren, ob die jetzt alt oder jung, Männlein oder Weiblein sind, ist dann so zweitrangig. Aber es ist schon auch so ein Ding, was mich dann berührt, weil es schon so eine Sache ist, auch so von uns Männern, sich um Herrn zu kümmern. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns zum Beispiel nicht zu viel einfach nur um den Beruf kümmern. Es ist wichtig, den ordentlich zu machen und so. Aber was liebst du? Wofür lebst du? Und uns Männern ist einfach auch eine besondere Kraft gegeben, eine besondere Stärke und Verantwortung, die einzubringen. Und wenn die nur in den Beruf fließt, dann fehlt die eben woanders. Und deswegen ist es ein herausragendes Ding und ein besonderer Wert, wenn das gerade dann anders passiert und Männer vor Gott stehen. Die Frauen sollen es genauso. Im April ist übrigens die Frauenkonferenz, ne, und würde mich sehr freuen, wenn da eine Abordnung von hier dahin fährt. Nicht, weil es eine Abordnung von Forchheim braucht, sondern weil es einfach genauso Frauen braucht, die vor Gott stehen. Und ich glaube, das ist ein guter Ort, eine gute Gelegenheit, das dort zu tun. Okay, daran wird an anderer Stelle erinnert werden. Wie gesagt, das waren so ein paar Kilometer, die wir da gefahren sind. Und dann macht man ja irgendwo auch einen Stopp. Und dann kam es so, dass es war nicht geplant, unser Stopp uns in den neuen Bundesländern gerade, dass wir in Eisleben einen Stopp gemacht haben. In der schönen Stadt Eisleben. Sagt jemand Eisleben was? Kann jemand mit der Stadt was anfangen? Oh ja, da gibt es jemanden, ja? Genau, Frage war zu einfach. Ihr kommt nachher nach vorne, wir haben ein paar andere Fragen, kein Problem. Okay, gut. Genau, Lutherstadt Eisleben, so nennt sie sich auch, ne? Und da haben wir dann angehalten. Und das ist natürlich gerade heute, am Tag vor dem Reformationstag, ein Gedanke. Und da war ich jetzt also vorgestern. Ist irgendwie so, gestern Abend sind wir nach Hause gefahren, dann dachte ich so, gestern Morgen war ich noch in Forchheim, was so viel passiert. Manchmal, weiß nicht, ob du das kennst, dass manchmal dann etwas so intensiv wird, dass sich plötzlich 24 Stunden wie 3-4 Tage anfühlen irgendwie. Und dann waren wir so in der Stadt und es war ein super Wetter, wir sind ja sehr gesegnet worden und dann laufe ich da mit einem Freund unterwegs und er dann so, Mensch, irgendwie ist das eine komische Atmosphäre hier. Irgendwie ist das ganz anders, ne? So ein ordentlicher Wessi. Ne? So, und ich bin ja im Zonenrandgebiet aufgewachsen, ja? Genauso wie Kerstin. Wir sind eigentlich fast auch Ossis geworden, aber die Grenze kam dann anders. Und so sind wir dann neben der Grenze aufgewachsen, aber haben Bezug dazu. Bei ihm wohl nicht so. Und das stimmt. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in Ostdeutschland irgendwie bin, aus welchem Zweck auch immer. Da ist eine andere Atmosphäre. Und vor kurzem habe ich ein paar Brüder getroffen, die aus Ostdeutschland stammen und die haben es auf den Punkt gebracht. Und haben dann gesagt, weißt du, bei euch in Westdeutschland, ihr hattet 12 Jahre eine Diktatur. 12 Jahre. Von 1933 bis 1945. Bei uns war die Diktatur von 1933 bis 1989. Das ist anderes. Das sind, mal kurz gerechnet, zack, 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 56 Jahre. Das sind 2 Generationen. Und das war ein Regime, wie das bei den meisten Regimen ist, dass sie der Kirche nicht so freundlich gesinnt waren. Christsein in der DDR war eine schwierigere Hausnummer. Anders, wer im Osten gelebt hat in den DDR-Jahren, und einige Menschen kenne ich davon, die mussten sich entscheiden, entweder das Ding irgendwie so zu lassen und, oder sich wirklich für entscheiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, wie nicht studieren zu können, das nicht zu dürfen, das nicht zu dürfen. Aber in der Regel, wie das so ist, wenn du für Jesus einen Preis bezahlst, entstehen andere Charaktere. Das formt Herzen. Und das habe ich auch wieder gemerkt, dass das eine andere Robustheit, eine andere Reife ist, die dann diese Menschen dann auch entwickeln konnten. Tja. wenn das Evangelium weggedrängt wird, wenn das Licht des Evangeliums weggedrängt wird, und das hat Ostdeutschland ganz viel erlebt. Aber das ist eine Grundkrankheit des Menschen. Geist und Fleisch stehen gegeneinander. Der Mensch liebt Gott grundsätzlich nicht. So sagt es uns auch die Schrift, dass wir alle Feinde Gottes waren und dass dann die gute Botschaft ist, dass er uns trotzdem geliebt hat und dass er den Menschen rettet. Nicht, weil er ihn geliebt hat, doch nicht, weil er doch nicht so schlimm ist und so, sondern weil Gott Liebe ist, weil Gott rettet. Und dann ist auch immer wieder die Not, dass wir damit gegebenenfalls nicht so dankbar, nicht so bewusst, nicht so schlau umgehen und dass es dann abnimmt. Und das ist in anderen Jahrhunderten auch so passiert und das ist eben auch die Geschichte unseres Landes. Und deswegen hat die Reformation so eine große Bedeutung. Anfang des 16. Jahrhunderts, Martin Luther, der selber darunter gelitten hat, unter dem Verlust des Evangeliums, sage ich jetzt mal, und dem Verlust der Gnade, der Gott gesucht hat, gelitten und sie gefunden hat, der die Gnade neu gefunden hat. Dass das Licht in der Dunkelheit neu aufgeschieden ist, das Licht des Evangeliums. Und das ist wirklich aller Feier wert. Das ist es wert, dass es einen Tag gibt, der Reformationstag heißt. Das ist es wert, darauf besonders zu gucken und Gott dafür zu danken. Welch größere Gnade kann einem Volk widerfahren in diesem Zeitalter, als dass das Licht des Evangeliums in diesem Volk scheint? Welch größere Not kann einem Volk widerfahren, dass das Licht abnimmt? Es ist wirklich würdig, das zu feiern. Und diese Sache, diese Spanne zwischen Licht und Finsternis, das ist auch für diese Predigt heute so diese Spannung, das Thema, worum es geht. Es war schon am letzten Sonntag so, ging es auch um das Thema Licht, dass wir Gottes Licht brauchen. Ich hole noch mal kurz das hier raus. Der eine oder andere wird sich erinnern, weil es wirklich ein herausragendes Lebensthema ist. Ja, ich blätter das hier noch mal so um. Und da ging es um viele Größen von Mangel, die wir im Leben erleben können. Wie Lieblosigkeit, Trostlosigkeit, Mutlosigkeit, alle möglichen Geschichten standen dann hier und immer ist dieses Wort los drin, gelöst von. Weil in der Lösung von Gott ist dieser Mangel an Mut, an Trost, an Liebe, an Hoffnung und so weiter. Und dieser Mangel macht uns kaputt, dieser Mangel tötet uns, dieser Mangel macht dunkel. Und dass Jesus derjenige ist, der da hineinkommen will. Und ob er das dann tut, ob das passiert, hat ganz viel mit jedem Menschen selbst zu tun, ob er dem Herrn das Vertrauen schenkt. Komm hinein. Und hier geht es um wesentlich mehr, als anzuerkennen, Jesus, du bist der Schöpfer, du bist Gott, du bist der Herr dieser Welt. Es gibt keinen anderen Retter als dich. Es ist ein nächster, so wichtiger Schritt, dass Jesus in uns wirklich reinkommt, in unser Herzen. Dass er in uns Gestalt gewinnt. Es ist so schade, wenn jemand tatsächlich Christus gefunden hat, wo man auch kann sagen kann, Halleluja, Halleluja, aber in keine Fülle kommt, in keine Freude, in keine Kraft kommt. Das ist so schade. Das ist wie Hungern neben dem Buffet. An der Stelle muss ich wieder an einen lieben Bruder aus Ostfriesland denken. Es gibt keinen Menschen, an den ich öfter denke, aus meiner ostfriesischen Zeit. Er hieß Lami und er prägte den Spruch, wer am Grill hungrig bleibt, ist selber schuld. Haben manches Mal gegrillt und so, und das ist eine gute Sache, aber es ist was dran. Wer am Grill hungrig bleibt, ist selber schuld. Wer Jesus erkannt hat und Jesus hat und trotzdem traurig, einsam, ängstlich und so weiter bleibt, ich will nicht einfach lieblos sagen, ist selber schuld, aber es ist so ein Drama, wenn das passiert. Wir sind nicht nur für die Ewigkeit zur Freude und zum Lobpreis berufen, sondern heute Licht zu sein, heute Licht zu sein. Und es ist schade, wenn der Mensch sagt, ach, ich bin eher so ein mutloser Typ. Ach, ich habe eben wenig Hoffnung. Ja, ich hatte eben eine schwere Kindheit. Ach, meine Ehe läuft eben nicht so gut. Das sind alles Dramen, die ich auch zum Teil selber kenne. Ich bin auch nicht aus dem Himmel rausgeplumpst und alles war immer gut. Aber Jesus will da einen Unterschied machen. Und diesen Unterschied brauchen wir auch, weil sonst sind wir keine glaubwürdigen Zeugen. Wenn wir so miesepetrig, traurig, ängstlich, verletzt und ärgerlich und zornig durch die Welt laufen, wie unsere ganzen Leute hier um uns herum, sich streiten, traurig sein, zornig sein, können sie auch alleine. Dann müssen sie nicht ihren Sonntagvormittag oder was auch immer dafür geben, können wir besser ausschlafen. Jesus will unser Leben verändern. Jesus will in unser Herzen kommen. Wollen wir das auch? Wollen wir das auch? Der Predigtvers heute ist Kolosser 1, Vers 13. der etwas beschreibt, eine Herrlichkeit, aber auch eine große Chance für jeden Einzelnen. Denn wenn ich hier mal so in die Runde gucke, bei den meisten kann ich sagen, ihr seid ein paar Jahre dabei und ihr wisst auch, Christsein kann so laufen, Christsein kann so laufen. Aber was er uns geben möchte, was er auch getan hat, Halleluja, ist, aus Kolosser 1, Vers 13, heißt es, er, Jesus Christus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Was heißt denn das? Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Was ist das? Was ist diese Finsternis? Und ich will vielleicht doch noch mal kurz daran erinnern, so diese Finsternis hat viele Seiten. So, ihr kennt das Licht in seinen Spektralfarben. Ne? Jeder von euch kennt einen Regenbogen. Und es ist eine Schönheit, es ist eine Schande, dass in unserer Gesellschaft dieses Bild missbraucht wird mit diesem Regenbogenkramszeug und der Fahne. Das ist eine ganz, ganz andere Botschaft, die mit der Bibel, mit dem Herrn nichts zu tun hat. Der Regenbogen an sich ist ein Ausdruck der Freundlichkeit Gottes, den er nach der Flut in den Himmel gesetzt hat, nach dem Motto, dieses Hammergericht wird es nie wieder geben. Das ist eine Herrlichkeit, dieser Regenbogen. Wow. Und er ist auch hammermäßig schön. Immer wieder erlebe ich etwas, und ich gehöre zu dieser Gruppe dazu, dass wenn so ein Ding am Himmel steht, dass Leute anhalten mit ihrem Auto, sich hinstellen, staunen, ein Foto machen, versuchen, dieses Wunder in ein Foto zu kriegen. Das schafft nicht jede Kamera, aber Halleluja, wenn man es geschafft hat. Ein paar Mal habe ich es auch geschafft, muss ich gerade dran denken, im Allgäu. Da hat es ja auch ordentlich geregnet. Ja? Als wir damals hingezogen sind, hat es erstmal 8 Wochen am Stück geregnet. Ich habe gedacht, oh nein, was haben wir da gemacht? Wo sind wir da hingezogen? Aber es gab dann auch viel Regenbogen. Und tatsächlich gab es einmal einen Regenbogen. Ich habe niemals so einen kleinen Regenbogen gesehen. Das war eine Straße, und wo der Regenbogen, der ist ja auf einem Teil der Erde, dann geht er so rum und geht so woanders auf die Erde, und der hat da vielleicht so einen Abstand von 50 Metern nur, ne? Wie auch immer das jetzt genau ging und so, ne? Aber ich habe es auch fotografiert, und war dieser Regenbogen, da fuhrst du mit dem Auto dann durch. Wow. Schön, wunderschön. Und genauso wie der Farben hat dieses Licht Gottes, ist nicht einfach nur Licht, und Licht ist besser als Dunkelheit, sondern dieses Licht Jesu, das ist seine Gnade. Ja, du hast versagt, ja, du hast schon, aber ich habe mehr, ich kann es reinwaschen. Ja, du weißt nicht wie und eine Mauer, aber ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Liebe für dich, keiner hat dich geliebt, ich habe dich schon geliebt, da gab es dich noch gar nicht, da gab es deine Eltern noch gar nicht. Dieses Licht, was Jesus ist, das hat Farben, das hat Farben, die sind herrlich. Und je mehr diese Farben scheinen, umso krasser wird dieses Licht in uns. Und genauso hat die Dunkelheit gewisse Seiten. Wie schlimm kann Hoffnungslosigkeit sein? Hast du schon mal richtig Hoffnungslosigkeit in deinem Herzen gehabt? Wahrscheinlich. Boah, das ist echt schlimm. Hast du schon mal richtig Lieblosigkeit erlebt? Und auch selber sehr lieblos zu sein. In dem Moment denkt man vielleicht nur, ich habe Recht und es muss jetzt so sein und so weiter. Aber auch das ist schlimm im aktiven Part. Die Dunkelheit hat praktisch auch verschiedene Schattierungen. Und da will Jesus dich rausholen. Das will Jesus verändern, dass diese Dunkelheiten zu diesen Farben des Lichtes werden, dass es umso heller scheint. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Das ist die Finsternis an sich. Und dann kommen die personalen Geschichten dazu. Dann gibt es Wesen. Ob man sie jetzt dunkle Geister nennt, ob man sie Dämonen nennt. Ob man sie jetzt Dämonen nennt, böse Geister oder so. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, wie die Bibel diese Wirklichkeit, in der wir leider leben, auch beschreibt, die eine Wirkung haben. Und wo Menschen eben ohne diesen Namen Jesus, ohne sein Blut, seinen Freispruch, seinen Sieg unterwegs sind, haben sie einen erhöhten, eine Macht über Menschen. Und durch Jesus können wir das so viel verlieren. Nicht automatisch, zack, sondern es ist schon auch dann, das in Anspruch zu nehmen, natürlich ein eigenes Thema für sich, aber dass er befreit aus der Macht der Finsternis. Jemand mit Jesus kann anders leben als ein Mensch, der Jesus nicht hat. Wenn du ein Christsein hast und in einer stillen Stunde in den Spiegel guckst und sagst, Mensch, ich habe da irgendwie meine ungläubige Schwester neben mir, also ich meine so eine irdische Schwester, eine normale Schwester, so eine Blutsverwandte, oder ich habe da meinen Arbeitskollegen, oder aber eigentlich besser wirklich, oder anders läuft es irgendwie nicht, dann demütige dich ein Stück vor dem Herrn und sag, Herr, irgendwas passt hier nicht. lass mich dich erleben. Wer mit Jesus genauso lebt, sich genauso fühlt wie Menschen ohne Jesus, da ist was faul. Dann fehlt dir etwas. Und dann entscheide dich für die Demut. Hab vielleicht den Mut, einen Bruder, eine Schwester deines Vertrauens zu finden, offen zu reden und für dich beten zu lassen. Und dann gibt es viele, viele Dinge. Es gibt gewisse Formen von Verletzungen, es gibt Flüche und. Und dann lass dich befreien. Du bist dazu berufen für Leben, was wirklich den Namen Leben verdient. So hat Jesus es gesagt. Das ist nicht meine Meinung. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Johannes 10 steht es geschrieben. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist nicht faul und der gute Hirte ist nicht unfähig. Ja? Jesus Christus ist einer seiner herrlichen Namen. Er ist der gute Hirte. Er schafft es, dich in deinem Leben zu segnen. Dass du als Schaf stärker hast, Versorgung hast. Es gibt Bedrohungen in deinem Leben. Ah, dieser Hirte ist bewaffnet. Der ist nicht nur lieb und trägt das Lämmchen durch den Sonnenuntergang, sondern wenn ich in die Bibel schaue, das Bild des Hirten taucht die ganze Bibel durch auf. Das sind Menschen, in der Regel Männer, die kämpfen konnten. Es gibt vereinzelt ein paar Frauen, die auch so Hirten sind in der Bibel. Die Geschichte, die mit Rebekka war, glaube ich, so jemand, ne, da im Alten Testament. Oder wer war denn das? Nee, das war nicht Rebekka. Von Lea, die Rahel. Rahel taucht da einmal als Hirtin zum Beispiel auf. Aber es ist mehr die Sonderform. Und wird ja dann auch zum Nachteil, weil andere männliche Hirten sie bedrängen und so weiter und so weiter. Nein. Hirten waren Leute, die kämpfen konnten. David ist so ein Spezialbeispiel, weil er das nämlich richtig in Bravour gemacht hat. Das war sein Trainingsfeld, um stark nachher gegen Goliath dann praktisch das anzuwenden. Und Jesus ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Er ist der gute Hirte, der dein Leben segnen kann, der dich versorgen kann, der dich zu frischem Wasser und zu frischer Wiese führen kann. Der gegen die Dinge, diese auch, ich nenne es jetzt mal Raubtiere als Bild, die können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann deine Arbeit sein, eine Krankheit, eine Angst oder was auch immer sein, Dinge, die dich bedrohen, der dich verteidigen kann. Wenn du das aber nicht erlebst und denkst, ich bin eigentlich genauso malträtiert, genauso arm, genauso hungrig wie der Mensch neben mir ohne Jesus, hey, dann demütige dich vor dem Herrn und sag, Jesus, ich will mehr von dir und ich glaube, es gibt mehr. Jesus ist mehr als irgendwie ein netter Seelsorger, der dich mal segnet. Er ist Gott, der das Leben heißt und der sagt zu uns, ihr sollt das Leben in Fülle haben. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und das ist der nächste, Ricky, versetzt, wir waren in diesem alten Leben und dann bietet er uns den Tod an, wie jetzt, Taufe, dass das alte Leben stirbt, dass wir nicht sterben müssen, dass wir seinen Tod vom Kreuz empfangen dürfen und stellvertretend mit ihm auferstehen, dass wir in sein Reich des Lebens versetzt werden. Und was ist über das Reich Gottes gesagt? Da ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Wow, das sind Qualitäten von menschlichem Leben. In Frieden leben zu dürfen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wir wissen das. Oder lernen das vielleicht auch ein Stück weit neu. Auch ich bin Baujahr Mitte der 70er Jahre. Ich habe nicht viel erlebt. Mal aus den Nachrichten, aus der Ferne mit Krieg. Und jetzt dringt in mich jeden Tag ein Stück tiefer das Bewusstsein ein. Danke, Herr, dass ich in Frieden leben darf. Vor kurzem hat mir jemand erzählt, ja, mein Freund, der ist aus Russland jetzt geflohen. Warum? Weil er seinen Sohn mitgenommen hat. Der ist nur irgendwie 19. Da dachte ich so, oh, stimmt. Ich höre diese Zahlen aus den Medien. So und so viel werden dann mobilisiert. Dann kann man militärisch das bewerten und so weiter. Aber ich habe auch einen Sohn. Der ist nicht 19, der ist 17. Wenn ich mir das vorstellen würde, wir hätten jetzt hier so einen Verrückten, der hier das Ruder in der Hand hätte in Deutschland. Und für den Wahnsinn zieht er meinen Sohn einfach aus meinem Leben raus, um ihn da einfach kurz wegschlachten zu lassen. Boah, welch ein Graus. Friede ist solch ein Hammer, wenn wir in Frieden leben dürfen. Danke Gott für Frieden in Deutschland. Auch wenn es jetzt schon über 70 Jahre sind, kann man heute gerade für danken. Aber der Friede von Gottes Reich geht weiter. Dieser Friede ist solch ein Friede, dass auch einem Christen in der Ukraine gesagt sein kann, boah, Friede. Und Jesus hat nicht gesagt, ich gebe euch eine Welt voll Frieden. Ganz genau hat er sogar gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Steht auch geschrieben, sondern das Schwert, Das heißt nicht, dass Jesus voll auf Militär ist oder auf Blutvergießen und so, sondern weil er sagt, es müssen Unterschiede gemacht werden. Es geht nicht nur um Beziehungen zwischen Menschen, ihr müsst vor allem eure Beziehung zu Gott kümmern. Und dafür kann es sein, dass du auch mit gewissen Personen in Konflikt kommen musst, selbst wenn es dein eigen Fleisch und Blut ist. Weil Jesus retten will. Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist sein Reich, wo er reinbringen will. Aber das kann Jesus nur tun, wenn er wirklich unser Herr und wenn er wirklich unser Meister sein kann. Das ist für Ohren der Gegenwart ein schweres Wort. Hallo, wir wollen doch keinen Meister. Wir sind so aufgeklärt, wir sind so gebildet, wir sind so frei und so gut und hast du nicht gesehen. Ich glaube übrigens, dass es genau das Gegenteil ist. Ich würde von der Geisteshaltung lieber 100 Jahre zurück sein, im Sinne von dieses ganze Ding, was uns die 68er Revolution gebracht hat, was uns die Wissenschaftlichkeit gebracht hat, in ihrer Bewertung. Ich finde reflektiertes Denken super, bin ich ein Freund von. Ich bin ein Freund von Wissenschaftlichkeit, hat mich schon interessiert, als ich im Kindergarten war. Bloß das Doofe ist, wenn das alles Dinge wären, die es dann besser wissen, als es Gottes Wort sagt. Und dann kommt der Tod in den Topf. Wir haben keine gute Geisteshaltung, fühlen uns frei, 100.000 Menschen jedes Jahr zu töten, weil die Frau braucht Selbstbestimmung. Die Männer sind natürlich auch dabei, weil irgendwo gezeugt werden musste, muss das ja auch. Und wir reden dann nur über Freiheit. Ich möchte mal so jemanden fragen, der dann redet von Freiheit, Selbstbestimmung der Frau und dieser ganze Blödsinn. Okay, und damals, als du Mutterbauch warst, als du mal im zweiten Monat warst, und dann wären welche mit deinen Gedanken gekommen, hätten gesagt, können wir auch töten. Dann wärst du gar nicht geboren worden. Ist dir eigentlich klar, was du da redest? Du redest über Menschenleben. Wir sind in keiner großen, modernen, entwickelten Zeit. Wir sind in einer sehr armseligen, zum Teil sehr gottlosen Zeit. Wir brauchen das Reich Gottes dringender denn je. Wir brauchen biblisch aufgeklärte Christen, christlich jesusmäßig erleuchtete Christen mehr denn je. Dass das, was hier steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das brauchen wir mehr denn je, dass das in uns ist, Substanz hat und dass man den Unterschied merkt. Dass jeder von uns sagen kann, ja, vor 5 Jahren war ich als Christ noch anders unterwegs. Jetzt ist was anders geworden. Weil Jesus in diesen 5 Jahren irgendwas gemacht hat, weil ich mit diesem Jesus 5 Jahre intensiv unterwegs war. Dass es Licht wird. Wir wollen die Menschen um uns herum erreichen. Natürlich. Aber dazu brauchen wir eine Kraft. Und die Kraft ist nicht in deinen und meinen Schultern. Die ist nicht in deinem und meinem Kopf. Sondern diese Kraft ist in ihm, wenn wir sie denn empfangen haben. Gestern, die Rückfahrt war ein bisschen länger. Wir mussten noch einen Teil über Land fahren. Und das ist ja auch in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin. So Braunschweiger Region, irgendwie Göttingen und so irgendwie südliches Niedersachsen, so ungefähr. Und dort ist man auch richtig verknallt in Halloween. Das ist auch so ein Unding unserer Tage. Und dann fahren wir durch eines dieser Dörfer. Und es gibt ja diese Variante mit diesen hässlichen Kürbissen. Und dann fahren wir in einem Haus vorbei, wo jemand über seinen Hauseingang praktisch so ein Kürbismännchen hatte. Also einmal so ein entsprechend hässlich, dämonisch, wie auch immer, schrecklich gestalteten Kürbis und dann so ein Männchen dazu, was fürchterlich guckt, irgendwie noch so eine Geste hat, über seinem Hauseingang. Wo ich denke, oh, Mensch, das kannst du doch nicht über deinen Eingang machen. Das ist eine geistliche Handlung und so weiter. Damit öffnest du was und was ich was. Wie blöd ist denn der so ungefähr, könnte man denken. Nein, sie wissen nicht, wo rechts und links ist. Wir haben so viele Menschen um uns und die wissen nicht, was sie tun. Aber sie tun und handeln sehr wohl. Und da entstehen geistliche Bindungen. Und morgen ist wieder ein Tag, wo Menschen viel tun. Kinder. Wo dann Kinder als Vampire, als Hexen, als Zombies, als Zauberer und durch die Gegend laufen. Und dann kommt die aufgeklärte Vernunft daher, die sagt, naja, das ist ja nur eine Verkleidung. Das ist ja nicht so ernst gemeint. Das ist ja nur Spiel und so weiter. Aber das ist mangelnde geistliche Bildung, wer das so beurteilt. Nein, es ist kein Spiel. Das ist ein Abtrainieren. Jeder Mensch hat einen, wenn er geboren wird, hat einen gewissen Sinn, dass das Finstere nicht gut für ihn ist. Du wirst kaum ein 3-, 5-, 6-jähriges Kind finden, das irgendwie Freude hat an Dunkelheiten, an irgendwelchen Fratzen, an Tod und so weiter. Wenn das der Fall ist, wirst du schlimme biografische Dinge finden, warum ein Kind, das dem gegenüber offen ist, weil genauso wie du ein Immunsystem hast, hast du wie gesagt ein gewisses geistliches, ein seelisches Immunsystem. Ja? Tod, das spürt man etwas. Tod ist gefährlich, Okkultismus ist gefährlich, da gibt es etwas. Und da ist eine Kultur, die in unserem Land über die Jahre immer weiter gewachsen ist, die Kindern versucht, das abzuerziehen. Zu meinen Kindertagen hieß das dann Bibi Blocksberg und so weiter. Das war ein ganz lustiges Mädchen, was tolle Tricks hatte, was es auch immer gut meinte und so. Aber diese natürliche Distanz davon wird aberzogen. Das ist gefährlich. Ich gebe euch mal ein persönliches Zeugnis. Ich war ungefähr so 12, 13 Jahre und dann habe ich damals so eine Horrorromane gelesen. Ja? John Sinclair hieß das damals. Geisterjäger John Sinclair habe ich gelesen. Nur so ein paar, weil es mir doch irgendwie zu langweilig geschrieben war. Und habe das dann auch bald wieder sein gelassen. Viele Jahre später habe ich mich ein Glück Mitte 20 neu für Jesus Christus entschieden. Und dann hat der Herr mir ein paar Tage geschenkt, wo Weihnachten und Ostern gebündelt, fünfjährig, auf ein paar Tage fielen. Das waren Tage von Heilung, von Befreiung, von Offenbarung, kurz Sprachengebet empfangen, kurz noch prophetische Gaben. Also so, wo man denkt, das ist jetzt unrealistisch, sowas zu erwarten. Wir hatten es nicht erwartet, wir wurden einfach nur überrascht. Kerstin und ich durften das damals erleben. Wenn man so einmal kurz den Himmel besucht, war der absolute Hammer. Und dann hatten wir ein Quartier, wo wir untergebracht waren bei Freunden. Und abends saß ich auf meinem Bett, das war der zweite oder dritte Tag dieser Konferenz, keine Ahnung, also praktisch Segnungen empfangen, wo ich nur sagen kann, was ich damals in diesen paar Tagen empfangen durfte. Ich weiß nicht, ob ich das in den letzten 2 Jahren empfangen habe, jetzt heute in meinem jetzigen Leben. Wirklich toll. Kann man nur sagen, auf die Knie gehen, Gott preisen. Und dann sitze ich auf meinem Bett und in meinem Herzen kommt plötzlich steigt ein Wunsch hoch, ich hätte eigentlich mal Interesse, ein Zauberbuch zu lesen. Ich wusste, dass es sowas gibt, ne? Ich kenne auch sowas wie 6., 7. Buch Mose und all so ein Kram und was es dann so gibt. Das würde ich doch jetzt gern mal lesen. Das kam aus meinem Herzen hoch. Und ich in meinem Kopf dachte, sag mal, bist du jetzt ganz verrückt geworden? Weil dass das natürlich Richtung des Feindes geht, dass das Okkultismus ist und so weiter, das war mir erst klar, sag mal, bist du blöde? Bist du jetzt ganz verrückt geworden? Du kannst doch nicht dir so einen Blödsinn jetzt wünschen. Kann man sich jetzt ein bisschen wundern, aber wenn wir alle ehrlich sind, kommen manchmal wirklich Dinge aus unserem Herzen hervor, die wirklich schlimm sind. Hast du schon mal einen Konflikt gehabt und gedacht hast, auch wenn der andere jetzt einen tödlichen Unfall hat, wäre jetzt auch nicht so schlimm? Oder eine Frau einen Mann bekehrt, wo du denkst, oh, das sollte jetzt aber gar nicht der Fall sein. Unser Herz kann manchmal Dinge vorbringen, wo du denkst, ups, Hilfe. Und so war das auch. Und dann, Gott sei Dank, habe ich mich dann dem Herrn zugewendet, habe gesagt, Herr, das kann nicht sein, das tut mir leid. Warum ist das so? Warum kommen diese Gedanken in mir hoch? Und hat er mich daran erinnert, an diesen Punkt, als ich 12 oder 13 war, als ich diese Hefte gelesen habe. Und das Problem war weniger, dass ich diese Stories gelesen habe, mit den Vampiren, Zombies und was da alles so vorkam. Das Problem war, es gab ein Einband, ja, so dieses Cover, ein Einband, und da war Werbung drin. Werbung für Zauberbücher und so ein Kram. Und da war dann auch so was, was man mit Zauberbüchern dann so anstellen konnte. Und da stand dann auch so, dann zu dieses Zaubern zum Schutz, kannst auch dieses Zaubern im Sicht von im Blick auf das andere Geschlecht, so was nach dem Motto, dass man da irgendwie besser ankommt beim anderen Geschlecht. Und das hat mich so als werdender Teenager irgendwie interessiert. Och, das ist ja nicht schlecht, wenn du so ein bisschen Hilfe in der Richtung hättest. Das hat mich im Herzen beschäftigt, das hat mich im Herzen fasziniert. Stimmt, sollte ich sowas nicht mal lesen, wäre das nicht eine tolle Unterstützung. Habe ich dann nicht gemacht. Das Heft habe ich irgendwann weggeschmissen, die Sache habe ich vergessen. Aber mein Herz hatte sich fasziniert, hatte sich geöffnet. Was passiert in den Herzen? Das ist die eigentliche Sache. Und das ist das, was uns die Bibel auch sagt. Gott guckt das Herz an. Das ist die eigentliche Schaltstelle deines Lebens. Da werden die Dinge entschieden. Das ist deine Persönlichkeit. Das ist dein Begegnungsraum mit dem Herrn. Und da hatte sich damals etwas geäußert. Und wir leben eben auch nicht nur im Jetzt. Genauso wie für deine Freude es zum Teil wichtig ist, wie hast du deine Kindheit erlebt, ja? Wenn heute jemand mit 45 nicht klarkommt und du gehst in die Seelsorge, wirst du zu 90% relativ bald über deine Kindheit sprechen, weil irgendwelche Dinge dort vom Herrn repariert werden müssen, damit du mit deinen 45 oder 50, was ich als Jahren, in deiner Gegenwart klarkommst. Wir leben nicht nur im Zeitpunkt, wir leben in einem Zeitverlauf. Und da hatte ich diese Tür aufgemacht. Dann habe ich darüber Buße getan, mich davon gelöst und das Ding war vergessen und ist nie wiedergekommen. Hab mir nie wieder so einen Blödsinn gewünscht. Kommen wir wieder in unsere Gegenwart zurück. Den 30. Oktober 2022. Und morgen ist der 31. Ein seliger und schöner Feiertag und ein schrecklicher, dunkler Feiertag, je nachdem, wie er begangen wird. Und diese Art von Herzensverführungen wird morgen wieder im großen Umfang passieren. Weil ein Kind sich vielleicht auch, vielleicht denkt sich auch ein kleines Mädchen, ach so, eine, so als Hexe, das ist ja eigentlich. Oder jemand, ein Kind, was vielleicht eher weniger Mut hat und Ängste und so, und so, ah, jetzt bin ich aber mal irgendwie schrecklich oder so, jetzt kann man Angst vor mir haben und so weiter. Ne? Und was auch immer passieren kann, was passiert in den Herzen? Was öffnen sich da für Türen? Das ist eben nicht Theorie. Ich habe es euch aus meiner Praxis erzählt, wo ich gesagt habe, das kann doch wohl nicht sein, Herr. Aber so hat Gott den Menschen geschaffen, dass er praktisch sagt, euer Herz ist wichtig zum Guten und zum Schlechten. Und wir sind berufen, unser Herzen reinzuhalten. Sollen unser Herzen reinhalten. Und ich hatte die Predigt ein bisschen anders geplant, aber ich lasse jetzt mal die Sache mit der Lesung weg. Da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil das ist nämlich auch so ein Kandidat. Ich guck so ein bisschen auf die Uhr, aber so einen Aspekt und Bild will ich noch zum Ende der Predigt bringen. In dieser Predigt passiert, in dieser Lesung und diesem Text passiert etwas ganz Wundervolles. Der Apostel Philippus wird zu diesen Menschen gesendet. Und es steht da, sie hörten seine Botschaft und sahen die Zeichen, die passierten. Und es passiert eine enorme Wirkung vor Ort. Die Leute bekehren sich. Und vor allen Dingen, sie werden errettet aus der Macht der Finsternis. Da ist dieser Simeon, ja, dieser Zauberer, der einen enormen Einfluss hat. Ne? Er hat alle in seinen Bann gezogen, heißt es dort. Aber das Evangelium ist stärker. Die Botschaft ist stärker und diese Menschen kehren sich raus aus dieser Bindung, aus dieser Angst und wenden sich dem Evangelium, der Botschaft, die Philippus von Jesus Christus bringt, zu. Halleluja. Sogar der Übeltäter der ganzen Sache, dieser Zauberer selbst, sogar dieser Simeon wendet sich zu, wird gläubig, heißt es, und lässt sich taufen. Wow. Und dann geht die Story wie weiter? Werden ein paar Apostel aus Jerusalem geschickt, dass da die Taufe des Heiligen Geistes nochmal richtig dahin vor Ort kommt. Und der Simeon sieht, boah, was ist denn das für eine Power? Der kannte die dunklen Kräfte und hat die auch gewusst einzusetzen und hat damit die Menschen enorm beeindruckt. Aber nun sieht er, was der Heilige Geist kann und denkt, boah, was ist denn das für eine Kraft? Die will ich auch haben. Und bietet den Aposteln dann Geld, gebt mir das mal auch. Und dann läuft das voll gegen die Wand und sie lehnen ihn radikal ab. Und was ist das Problem dieses Menschen gewesen? Das ist natürlich jetzt schon so ein besonderer Mensch gewesen, aber die Bibel redet zu uns allen. Es ist immer gut, wenn du irgendwas Krasses in der Bibel liest, dass du nicht denkst, noch gut, dass ich nicht so schlimm bin. Ne? Das ist keine gute Einstellung. Besser zu fragen, okay, Herr, ich demütige mich, Herr, was hat das mit mir zu tun? Ich bin für dich offen und sein Licht in dein Herz scheinen zu lassen und dich verändern zu lassen. Und er bekommt gesagt, ich raff das jetzt ein bisschen mit Blick auf die Uhr, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Ja? Und weiter sagen sie in Vers 23 dann, Apostelgeschichte 8, 23, denn ich sehe, sagte ein Apostel zu ihm, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeiten. Ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeiten. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal 5 Minuten ein Bild mitgeben. Stellt euch mal so ein Herz vor, ja? Und ich male dieses Herz jetzt mal bewusst, nicht einfach jetzt so rot und alles ist gut, ne? Sondern ich male dieses Herz mal so ein bisschen anders, weil das für das menschliche Herz nämlich auch gilt. Da ist durchaus Gutes drin und auch Dinge, die da irgendwie ein bisschen schief sind und so. Und jedes Herz braucht Erlösung, braucht Rettung von Jesus Christus. So, und nun machen wir eine ganz kurze Sache, das ist euch, das kann eigentlich jeder aus seinem Leben sehen. Wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir? Chip, komm doch mal bitte kurz nach vorne. Ja? Wird jetzt nichts Schlimmes, Liegestützen kannst du ja ganz gut, das kriegst du sowieso hin und die anderen Übungen auch, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Wenn wir noch mal ganz kurz das Kanzelmikro haben könnten, beziehungsweise lass mal tauschen, geh du mal da, ich geh mal darüber. Genau. Wenn ich dich jetzt frage, Chip, wie geht es dir? Sag doch mal in 2, 3 Sätzen, wie es dir geht.
Mir ist schon mal besser gegangen.
Muss ich ins Mikro?
Ja, mir ist schon mal besser gegangen. Aber die letzten paar Tage habe ich wieder Ermutigung erfangen. Ich habe in der Bibel gelesen und es hat genau auf mich zugetroffen. Mhm. Und da habe ich schon wieder Kraft schöpfen können.
Okay.
Aber ich bin immer noch nicht derjenige, der sagt, ich stehe über allen. Also mir fehlt es noch an Mut.
Okay, Chip, vielen, vielen Dank. Warte kurz. Okay, das ist, wie geht's dir? Das ist einfach so dieses Präsente. Das ist heute, wo stehe ich heute? So, Chip, jetzt frage ich dich mal, wie ist es in dir gegangen, als du deinen zweiten Schlaganfall hattest? Wie waren das damals? So in 3, 4 Sätzen.
Ja, gut. Ich war natürlich total enttäuscht. Ich hatte den ersten Schlaganfall eigentlich gut überstanden. Und dann kam der erste epileptische Anfall und dann noch einer. Und dann habe ich schon gezweifelt und habe gesagt, warum gerade ich? Was habe ich falsch gemacht, dass es mich so trifft?
Okay, dann also habe ich das selber.
War total sauer dann
eigentlich. Lieber Bruder, du bist echt cool, weil du hast darüber schon oft geredet. Ne? Ja. Die Frage bist du ja gewohnt. Ne? Das genau war jetzt mein Fehler. Der Sinn der Übung war eigentlich der folgende, dass man dann Dinge hat, die nicht einfach waren. Die liegen dann schon ein Jahr, zwei, was ich was zurück. Und ich muss mich erstmal fragen, wie war denn das? Aha, so war das, ne? So war das und so. Ist aber in meinem Herz drin, wie das gewesen ist. Ne? So, und jetzt hast du einfach zu viel einfach auch anderen Menschen seelsorgerlich gedient und so weiter. Deswegen bist du eigentlich kein Geschickter, dass ich dich aufgerufen habe. Ne? Aber jetzt rein theoretisch, ne? Da haben wir auch vor einiger Zeit drüber geredet, weiß ich, bei mir ist es ganz genauso, in deiner Kindheit gab es manche Sachen, die nicht so einfach waren. Ne? Die sehr, musst du nicht einfach herausfordern, ne? Die waren richtig schlimm und so. Ne? Und an manche Sachen willst du dich auch gar nicht mehr erinnern. Und ich will mich auch an manche Sachen aus meiner Kindheit gar nicht mehr erinnern. Sie sind aber trotzdem im Herzen drin. Ja? Und das will ich nicht dran denken. Ich könnte aber dran denken. Und dann gibt es die Dinge, die vollkommen blockiert sind. Wenn der Heilige Geist das nicht rausholt oder so, dann kommt das auch gar nicht. Und dann gibt es noch etwas, was die Psychologie, sag ich mal, Unterbewusstsein nennt. Ne? Mach ich das jetzt mal. Okay, Chip, ich danke dir. Ich werde dich gern wieder aufrufen, aber für diese Übung, okay. Was ich damit sagen möchte, wir alle haben dieses Herz, das durch eine Geschichte gegangen ist, ja? Und du hast in diesem Herzen diese Dinge drin. Und sie wirken. Und nun ist die große Preisfrage. Wann wirken sie? Das, woran du gar nicht denken willst, was du selbst mit aller Kraft verdrängt und vergessen hast. Ist das noch relevant? Natürlich ist es noch relevant. Das, wo du immer wieder mal dran denken musst und so weiter und dich schmerzt oder so, ist es noch relevant? Natürlich. Das, was in deinem Unterbewusstsein ist, weil vielleicht jeder hat durch seine Eltern ein Frauen- und ein Männerbild mitbekommen, ja? Zwangsläufig. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Jeder von uns hat da Bilder mitgekriegt, hat ein Bild bekommen, was ist gerecht, was ist ungerecht und so weiter. Da sind Dinge, die könntest du gar nicht so sagen, aber die sind in dir drin, in deinem Unterbewusstsein. Wirken die? Natürlich, die machen sich bemerkbar. Diese Dinge machen sich bemerkbar. Und zu einem großen Umfang nerven die richtig oder machen dein Leben richtig schwer. Vor kurzem habe ich jemandem gehört, hat ein Mensch etwas, ich war die ersten Tage dieser Woche, ich war die ganze Zeit unterwegs, weil Kerstin hat jetzt gesagt, die ganze Zeit nichts mehr zu tun gehabt die Woche, das hatte jetzt keinen Grund, so also schwierigen Grund, ihr müsst euch keine Sorgen machen, und es war einfach eine Reisewoche und die ersten Tage dieser Woche war ich auf Pastorenstudientagung und da hat jemand was erzählt. War gut, ich fand das ermutigend. Ging um Reich Gottes bauen, rausgehen, sich hinzugeben. Und ein anderer hat das gehört, hat gesagt, das war so schwierig für ihn, hatte Atemprobleme, musste rausgehen. Dann kann man natürlich denken, okay, aber ich habe das ja mitgehört, was der andere erzählt hat. Ja, okay, das war herausfordernd. Warum ist dieser andere Mensch rausgegangen? Familienvater, erwachsene Kinder, auch ein Pastor, mehrere Stellen hinter sich. Also ich würde mal sagen, hat schon ein bisschen was hinter sich. Ja? Wenn so ein Teenie mit 14 Jahren sagt, oh, das ist schwierig, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ist eine Sache. Ja? Aber wenn jemand 40 Jahre älter ist als dieser Teenie, mit all diesen Lebensstationen und dann trotzdem das so passiert, ich kann ja nicht mehr atmen oder so, und ich frage, okay, ey, was ist denn da in deinem Herzen? Was hast denn du da für eine Dunkelheit, der du dich gar nicht gestellt hast? Und du, nicht im Sinne von, oh, das hast du falsch gemacht, du böser Mensch oder so, sondern, hey, Mensch, Jesus ist doch da. Leb doch nicht mit so einem Ding, weil es gibt ja Dinge, die sind wirklich massiv. Die machen uns Beziehungen kaputt, unseren Job kaputt, unsere Gesundheit kaputt, vielleicht unsere Ehe kaputt. Ja, das sind also, wer am Grill steht und hungrig bleibt, ist selber schuld. Wenn du krasse Wirkungen hast in deinem Leben, wo du diese Finsternissen erlebst, geh zu Jesus und bleib nicht allein. Ich schaffe das auch nicht. Ich suche dann auch Menschen meines Vertrauens, ey, kannst du da für mich beten oder so? Oder auch mal sich 2, 3, 4 Tage eine Rückzugszeit zu nehmen, vielleicht mal auf ein Seelsorgerseminar zu fahren oder so. Ja? Lass Jesus wirklich dieses Licht, dieses Leben, dieser Retter sein. Wir sind nicht einfach dazu berufen, dass wir das Bekenntnis durchs Leben tragen, nichts Größeres anstellen und dann in die Ewigkeit kommen. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, Licht und Salz zu sein, und unsere Berufung ist, auch von ihm Leben zu empfangen, fröhliche Kinder zu sein. Ich leide, wenn ich meine Kinder leiden sehe, und ich bin ein durchschnittlicher Vater. Ja? Gott ist ein richtig guter Vater. Und wenn seine Kinder arm sind, einsam sind, traurig, deprimiert, ängstlich und so weiter, ist ihm das nicht egal. Lasst uns mit diesem Gott leben, als wenn er mindestens ein mittelmäßiger Erdenvater wäre. Was er natürlich nicht ist, dass wir nicht an ihm vorbei sind. Der Vater des Lichts, dass du ins Licht kommst. Ich möchte mit einem Liedvers enden, und es würde es schön finden, wenn wir dieses Lied auch als Schlusslied nochmal singen würden. Dieses Licht dieser Welt, was wir schon gerade einmal gesungen haben. Dort, das geht los. Licht dieser Welt, du strahlst in meiner Nacht auf. Licht dieser Welt, du strahlst in meiner Nacht auf. Jeder von uns hat Nacht erlebt. Jeder von uns trägt noch ein Stück Nacht in sich. Und lasst dieses Licht hier tiefer reinscheinen. Und ich sage euch, das braucht auch unser Umfeld. Einfach, damit sie uns ertragen, mit uns leben können. Ja? Aber eben auch, dass wir auch fruchtbar dienen können. Licht dieser Welt leuchtet in unserer Nacht auf. Lasst uns das mitnehmen. Und auch wenn wir dieses Lied gleich nochmal singen, lasst uns jetzt erst noch einen kurzen Moment der Stille haben. Ach, zum Schluss werden wir dieses Lied nochmal singen. Licht dieser Welt, leuchte in unserer Nacht auf. Und wenn du morgen manches vielleicht siehst, wie Kinder wegen Süßigkeiten verführt werden, dann bete, dann segne sie. Bitte einfach, Jesus, bitte schütze diese Herzen, dass diese Herzen nicht verführt werden. Ja, man kann sich verkleiden. Ja, man kann diesen Quatsch machen, ohne Schaden rausgehen. Man kann das machen. Man kann auch betrunken Auto fahren und es muss nichts passieren, aber man sollte es nicht tun, für sich und für andere nicht. Und genauso auch bei diesen Kindern und die Erwachsenen, die mitlaufen und meinen, ihren Kindern diese Art von Spaß zu geben. Nimm doch 50 Euro in die Hand und kauf deinem Kind einen halben Zentner Süßigkeiten. Ne? Ja? Aber dass die Herzen geschützt bleiben. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben.